Radio Ochsenkopf. Treffpunkt.
Hallo und herzlich willkommen zur 19. Sendung von Radio Ochsenkopf. Mein Name ist Christina Tonak und ich freue mich, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Wir haben natürlich für diese Sendung wieder mal keine Mühen gescheut, um Sie pickepacke voll mit spannenden Themen zu bestücken. Zum einen hat sich die Redaktion ins Automobilmuseum nach Fichtelberg aufgemacht. Zum anderen sind meine Kollegen den MDR-Wanderern durchs Fichtelgebirge hinterhergestapft. Und natürlich haben wir auch heute wieder einen Studiogast, ganz exklusiv am Mikrofon. Und zwar ist das diesmal der Schauspieler Klaus Frankl. Der ein oder andere von Ihnen mag ihn vielleicht noch kennen vom Heinz-Erhardt-Abend in Warmensteinach. Klaus Frankl. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf das Gespräch. Außerdem gibt es noch etwas Neues über den Entdeckerpfad in Mehlmeisel zu erfahren. Und last but not least hat Andreas Munder auch wieder die Veranstaltungstipps für die nächsten Wochen aus der Region Ochsenkopf zusammengestellt. Sie sehen schon, in der nächsten Stunde wird es alles andere als langweilig werden. Und damit starten wir in den heutigen Radioabend mit musikalischer Unterstützung des Schweden-Duos Roxette mit dem Song Sleeping in My Car.
Auf die Ohren.
Ja, da gibt's was auf die Ohren. Sleepin' in My Car, nämlich von Roxette. Im Auto schlafen, das mag vielleicht der ein oder andere ganz gerne mal machen. Für die, die sich die Autos aber lieber ansehen, bietet Fichtelberg genau das Richtige. Es gibt dort nämlich ein Automobilmuseum. Und wir haben uns da natürlich einmal umgesehen, was es alles zu bewundern gibt. Schauen Sie sich das mal an, beziehungsweise hören Sie sich das an.
Das Auto ist ja bekanntlich das Lieblingsspielzeug der Deutschen und Prestigeobjekt Nummer 1. Aber für Perry und Gabi Eggert ist es mehr. Die Fichtelberger Familie besitzt eines der größten Automobilmuseen Deutschlands. Aber auch sie haben klein angefangen.
Ich habe bereits mit 9 und 10 Jahren Sammeln begonnen. Ich habe kleine Mopeds gesammelt. Und irgendwann, Mitte der 20 war, hatte ich dann eine beachtliche Anzahl an Fahrzeugen. Und dann war schon immer der Jugendtraum, irgendwo ein kleines Museum selber zu haben. Und daraus sind also die ersten Anfänge entstanden. Mittlerweile haben wir dann das Gebäude umgebaut und haben 1992 eröffnet mit der ersten Haupthalle.
Danach ging es steil bergauf.
Wir haben seit 1992 x-fach erweitert und haben eine Halle 2 dazugenommen. Gehören heute zu den 5 größten privat geführten Museen in Deutschland und haben über 200 Ausstellungsexponate.
Als privates Museum weit ab von der Großstadt haben es Perry und Gabi Eckert nicht leicht. Sie müssen Kreativität beweisen und verschiedene Finanzierungsquellen anzapfen.
Also das finanziert sich eigentlich in der Art, dass mein Mann, früher auch sein Bruder, schon im Kindesalter angefangen haben, kleine Sachen aufzukaufen, aufzubauen, dann wieder zu verkaufen, aus einem macht zwei und so weiter. Aber aus den Eintrittsgeldern, das muss man ganz offen sagen, finanziert sich eigentlich nur der Unterhalt des Museums.
Deswegen ist das Automobilmuseum Fichtelberg auch ein Familienunternehmen im wahrsten Sinne des Wortes.
Die ganze Familie hilft zusammen. Wir haben noch 2 fleißige Jungs, Anfang 20, die voll in die Welt passen und die hier wirklich mit Hand anlegen und Autos verschieben, dekorieren, umbauen. Meine Frau macht die Bilder und so weiter. Wir müssen alle zusammenhalten.
Zur Arbeit in einem Museum gehört auch, immer wieder neue Exponate aufzutreiben. Gabi Eckert erzählt, wie ihr Mann das anstellt.
Mein Mann wird oft natürlich angesprochen, ob er irgendwelche Leihgaben auch mit reinnehmen will. Andererseits möchten Leute auch solche Sachen verkaufen. Die müssen von Grund auf mitunter restauriert werden, renoviert werden und neu aufgebaut werden. Ist natürlich ein großer finanzieller und zeitlicher Aufwand. Und es gehört viel Idealismus dazu.
Viel Idealismus und natürlich viel Begeisterung. Denn ohne Liebe zum Auto geht gar nichts. Und natürlich haben Perry und Gabi Eckert auch ihre erklärten Lieblinge.
Also mein ganz spezielles Lieblingsstück ist wirklich dieser wunderschöne Iso Griffo aus den 60er Jahren. Vorne die Hutze ist mit einem Penthouse, weil ganz einfach der Motor darunter nicht Platz gefunden hat. Vergleichsweise war damals der teuerste straßenzugelassene Mercedes um die 22.000 D-Mark. Da hat damals der Iso Griffo schon 68.000, 69.000 D-Mark gekostet. Wurde damals von Größen wie einer Grace Kelly oder einem Gunter Sachs gefahren. Und das ist wirklich nach wie vor auch heute noch ein absolutes Highlight.
Hohen Geschwindigkeiten ist auch Perry Eckert nicht abgeneigt.
Wir haben hier eine sehr seltene Münch-Mammut stehen, und zwar aus der ersten Serie von 1971. Münch gehörte damals zu den größten, je in Deutschland seinerzeit auf der ganzen Welt gebauten Motorrad, mit einem Automotor von NSU TTS mit damals 100 PS. Wenn man bedenkt, die größte deutsche BMW 57er hatte damals gerade 40 PS, war die Münch allen überlegen und ist heute noch ein Hingucker in jeder Hinsicht.
Ein Hingucker ist ebenfalls das seltene Prestigeobjekt des Automobilmuseums Fichtelberg.
Seit längerem hat auch das Automobilmuseum Fichtelberg eine sehr, sehr seltene Boss Hoss Big Block, von der gibt es nur 20 Stück in ganz Europa, eines der letzt zugelassenen, die überhaupt noch in Deutschland fahren darf, mit 8,2 Liter Hubraum, 502 PS, ein Drehmoment von 780 Newtonmeter. Es ist an sich ein Dragster auf zwei Rädern mit 680 Kilogramm Gewicht und beschleunigt in sage und schreibe auf 200, nicht auf 100, sondern auf 200 in 2,8 Sekunden. Ist ein gigantisches Motorrad mit einem irren Sound, muss man wirklich gesehen haben, wirklich beeindruckend. Gibt es nur bei uns.
Das neue Museumsrestaurant Museo verwöhnt nicht nur Autofans mit einem ganz besonderen Ambiente und feinem Essen.
Das ist eine alte Granitsteinsäge, wo früher die ganzen Steinbrüche ihre Steinquader zum Sägen brachten. In diesem jetzigen Restaurant Museo befindet sich noch die alte Steinsäge mit allen Transmissionen, mit der Dampfmaschine, wo das auch dann betrieben wurde. Und alles wunderschön restauriert. Da ist ein Kaminzimmer auch mit dabei, ein recht stylischer roter Salon und eben diese Maschinenhalle. Und ich glaube, ein außergewöhnliches Restaurant ist entstanden. Auch mit den Außenanlagen natürlich, schöner Biergarten, schöne Kaffeeterrassen. Es wird ein wunderbarer, spektakulärer Kinderspielplatz noch eingerichtet, sodass für die Kiddies auch gut Unterhaltung gesorgt ist.
Die Familie Eckert hat also große Pläne für die Zukunft ihres Automobilmuseums in Fichtelberg. Damit alles weiterhin so gut läuft, bleiben auch noch Wünsche übrig.
Also, dass das Museum sich noch besser durchsetzt, dass noch mehr Zuschauer und Besucher natürlich kommen, dass sich die Leute in unserem Restaurant wohlfühlen, dass die Gemeinde dadurch auch noch bekannter wird, dass unser Fichtelberg einfach bekannter wird und wir dadurch ein bisschen in die Geschichte eingehen hier.
Wer jetzt den Wunsch hegt, dem Automobilmuseum Fichtelberg auch einmal einen Besuch abzustatten, der ist immer herzlich willkommen.
Wir haben auch einen eigenen Museumskatalog und haben natürlich unsere Adresse www.automobilmuseumfichtelberg.de. Da findet man alles und die ganzen Hinweise, wann geöffnet ist, immer von 10 bis 17 Uhr.
Radio Ochsenkopf, Ihre Sonne bei trübem Regenwetter.
You say, never say never, baby. Does it make you feel like everything's alright? I say, why all of your fantasizing? To burst your bubble, if it's all you got to get you through another night. It's hard moving on, you gotta draw the line. The feeling never comes back when it's gone. That was then, this is now. No time.
Ja, Melanie C. war das mit Never Say Never, sag niemals nie sozusagen. Sag niemals nie, das sagt ja auch James Bond immer mal wieder ganz gerne. Und James Bond, wir wissen das alles, geht sehr oft an seine Grenzen und darüber hinaus. Doch nicht nur Geheimagenten tun das, nein, auch Wanderfreunde gehen ja hin und wieder auch mal an ihre Grenzen. Der MDR hat jetzt eine Reportage über das Wandern im Fichtelgebirge gedreht und unsere Redaktion, heimlich natürlich auch Wanderfans, haben die beiden Moderatoren und Wanderer getroffen, sie verfolgt und sich mal über die neue Reportage unterhalten.
Wanderfreunde kennen die Sendung Rucksack vom MDR. Die Moderatoren Heike Opitz und Robby Möhre führen darin durch verschiedene Wanderwege in Deutschland und Europa. Damit sind die richtigen Leute am Start, denn ihre Wandererfahrung währt länger als die 300 Rucksacksendungen.
Ist es bei uns beiden auch das Hobby Wandern gewesen? Und insofern hat es sich eigentlich gut gefühlt. Es passte schön, dass wir beide auch privat nichts gegen Wandern haben.
Einige Erlebnisse bleiben dann aber trotz der vielen Wandereindrücke im Gedächtnis.
Das Highlight, ohne die anderen zurücksetzen zu wollen, für mich war Island in diesem Sommer, weil es eben eine Landschaft war, wie wir sie in Deutschland überhaupt nie zu Gesicht bekommen, wo man sieht, wie die Erde noch entsteht und wächst und sich verändert, wo noch Geysire und Vulkane und alles arbeitet. Ich hatte das gedacht, es ist ein karges Land und mich würde es stören, dass es dort keine Bäume, keinen Wald gibt, aber es stört einen gar nicht. Es gibt so viel zu sehen in Island, deswegen würde ich schon sagen, das war was Besonderes.
Ich muss das leider auch sagen, also mich hat dieses Land so fasziniert, nach Island muss ich auch unbedingt nochmal hin.
Inzwischen sind die beiden aber für den MDR im Fichtelgebirge unterwegs. Genauer auf dem Fränkischen Gebirgsweg.
Der Fränkische Gebirgsweg in seiner kompletten Länge ist natürlich zu lang für uns. Also hat unsere Autorin gesagt, ich suche mir zwei Teiletappen raus und deswegen wandern wir also von der Köseine bis zum Seehaus und vom Seehaus dann über Schneeberg und Ochsenkopf bis nach Bischofsruin.
Ja, die Idee war an dieser Geschichte, einen Wochenendausflug vorzustellen, also wie das der normale Wanderer vielleicht so auch erlebt. Man kommt Freitagnachmittag an und sagt, ach, im Hotel ist es noch zu langweilig, wir müssen noch eine kleine Runde drehen und dann zwei schöne Tagesetappen.
Doch außerhalb der Dreharbeiten kennt und schätzt Robby Möhre das Wandern am Ochsenkopf.
Ich mochte das Fichtelgebirge schon vor dem Dreh sehr, weil ich komme also aus Ostthüringen und demzufolge habe ich das Fichtelgebirge schon privat vor Jahren für mich entdeckt. Mir gefällt das Fichtelgebirge insofern, weil es von Gera aus gesehen, das erste Gebirge ist, was ich erreichen kann, was wirklich wie ein Gebirge ist, also mit hohen Bergen und mit Mooren, wie wir es hier haben und auch mit teilweise steilen Anstiegen. Deswegen mag ich es sowieso.
Heike Opitz dagegen war zum ersten Mal im Fichtelgebirge, aber auch sie als langjährige Wanderin ist vom Fichtelgebirge angetan.
Ich war noch nie im Fichtelgebirge, das bereue ich jetzt. Und ich denke auch, um mit meinem Freund und verehrten Dichter Goethe zu sprechen, auch mich lässt der Granit nicht los. Also ich komme bestimmt nochmal, entweder zum Fahrradfahren oder im Winter dann halt mal, um die Langlaufskier unterzuschnallen.
Während Heike Opitz von den Freizeitmöglichkeiten im Fichtelgebirge fasziniert ist, ist ihr Partner von ganz anderen Erfahrungen begeistert.
Leckeres Essen, ansehnliche Portionen, kleine Preise, wie wir es in Deutschland gar nicht mehr so oft finden. Also ein halber Liter Bier für 2 €, da jubeln bei manchen Teammitgliedern wirklich das Herz, bei mir nicht, weil ich kein Bier trinke.
Heike Opitz hat noch einen anderen Tipp, wie man das Wandern im Fichtelgebirge ganz stilecht genießen kann.
Also ich würde, wenn jemand sagt, ich muss mal ins Fichtelgebirge, würde ich ihm eine Übernachtung auf der Köseine empfehlen, weil das ist einfach klasse. Man läuft dort hoch, man kann schon zu Abend essen, man kann, wenn man Glück hat, den Sonnenuntergang betrachten, wenn man noch nicht genug hat, am anderen Morgen aufwachen und den Sonnenaufgang betrachten, schön frühstücken und dann weiter wandern. Das ist auch nicht so, gerade in Thüringen so üblich, dass man Hüttenübernachtungen buchen kann. Ich finde das ziemlich passend.
Wer nicht dazu kommt, das Fichtelgebirge mit eigenen Füßen zu erkunden, für den gibt es gute Gründe, sich im MDR die Sendung Rucksack anzusehen.
Weil es eine wunderbare Art und Weise ist, wenn mal die Zeit nicht da ist, um selber in die Natur oder ins Gebirge zu fahren, weil ich sozusagen das Gebirge oder die schöne Natur mir ganz bequem nach Hause holen kann.
Diese Sendung ist so gedacht, dass die Landschaft der Star ist. Die Bilder leben halt, sprechen halt für sich.
Und ein Grund, sich die Sendung anzugucken, ist wirklich, es gibt von jeder Sendung auf unserer Internetseite eine Wanderwegbeschreibung, sodass man also, wenn man Lust bekommen hat, einfach sich die holen kann und dann selber loswandern kann.
Und auf der Internetseite findet man nicht nur die Wanderstrecken der beiden Moderatoren, sondern auch die Sendungen vom Rucksack. Wer genau wissen will, was die beiden bei ihrer Wanderung durchs Fichtelgebirge erlebt haben, kann hier nachsehen. Oder Sie sehen sich einfach die Sendung über den Fränkischen Gebirgsweg im MDR an.
Die erste Sendung kommt am 13. Oktober um 15.30 Uhr im MDR-Fernsehen. Und die zweite Sendung am 27. Oktober. Auch 15.30 Uhr sind jeweils mittwochs. Wer das nicht schafft und arbeiten gehen darf, kann die sich auch im Internet noch angucken. Also auf der Seite www.mdr.de/rucksack.
Radio Ochsenkopf. Da gibt's was auf die Ohren. Radio Ochsenkopf, da blubst das Ohr vor Vergnügen.
Ja, Vergnügen, das war auf jeden Fall auch schon mal Spaßmusik. Jetzt, da die Tage aber langsam doch dann wieder etwas dunkler und trüber werden, bringt er uns zum Lachen. Bei mir zu Gast im Studio ist heute Klaus Frankl. Er ist Schauspieler, Dramaturg, Regisseur, alles in einem. Herzlich willkommen, Herr Frankl, dass Sie da sind. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank, einen schönen guten Abend und danke für die liebe Einladung. Freue ich mich sehr.
Ja, wir haben zu danken, dass Sie auf jeden Fall hier sind und freuen uns natürlich auch. Fangen wir mal an. Sie haben ganz, ganz viele Berufe. Ganz oben steht aber auch die Schauspielerei, weil das so ein bisschen Ihr Ursprung war. Wollten Sie schon immer Schauspieler werden? War das ein Kindheitstraum von Ihnen?
Na, der Kindheitstraum war eigentlich, Sänger zu werden. Also ich bin in Bayreuth im Musischen Gymnasium zur Schule gegangen und hatte dann die Idee, Sänger zu werden. Aber nach dem Stimmbruch hat sich dann also herausgestellt, Heldentenor wird es nur nicht werden. Und da war ich zunächst sehr traurig und dann dachte ich mir, naja, es gibt eben auch noch andere Möglichkeiten, sich im Theater irgendwie zu verwirklichen. Und dann habe ich also beschlossen, Regie zu studieren und war dann an der Folkwang Hochschule in Essen und habe also zuerst Opernregie studiert. Und erst über diesen quasi Umweg bin ich dann wieder auf die Bühne gekommen, aber nicht singenderweise, sondern eben sprechend und spielenderweise als Schauspieler.
Das heißt, das war nicht Ihr Plan, Sie wollten eigentlich Regisseur werden.
Genau, und es war aber eben so, dass an der Hochschule wurde immer ein stummer Partner gebraucht. Also wenn ein Sänger Don Giovanni studiert hat, brauchte er einen stummen Leporello, den er anspielen konnte. Und da habe ich ganz oft durch meine komödiantischen Einlagen so abgelenkt, dass man mehr auf den stummen Partner geschaut hat, als auf den eigentlichen Sänger. Und mein Professor meinte, ich sei ein komödiantisches Talent und ich sollte das doch entsprechend benutzen. Und dann, wie halt das Leben so spielt, habe ich einen Intendanten getroffen 1984 als Anfänger bei den Bad Hersfelder Festspielen, der das sehr mochte, im Gegensatz zu vielen Intendanten heute, die das nicht mögen. Die lieben die Schublade. Aber der damals, Karl Viehbach, der war selber Schauspieler, unter anderem bei Gründgens, Regieassistent und dann Regisseur, später berühmter Musical-Intendant gewesen am Theater des Westens. Und der hat einen Narren an mir gefressen und der hat das eben auch gemocht und hat gesagt, ja, lass den Frankl mal auch spielen. Das ist schon in Ordnung. Und so kam ich dann auf die Bühne und habe mit Freddy Quinn zusammen Große Freiheit Nummer 7 gespielt. Das ist ja alles schon nicht mehr wahr. Das war in einem anderen Leben. Das war am Operettenhaus in Hamburg in deutscher Sprache eine Uraufführung mit Freddy. Große Freiheit Nummer 7. Da habe ich direkt auf der Reeperbahn gewohnt. Ja, 23 Jahre jung. Das war halt damals. Wow. Aber 130 Vorstellungen. Also mit Freddy 130 Vorstellungen spielen, das ist auch eine Leistung, kann
das
ich Ihnen sagen.
Das glaube ich. Sie sind auf jeden Fall viel rumgekommen. Sie haben es jetzt gerade gesagt, in Hamburg waren Sie, in Neuss waren Sie, in Berlin waren Sie. Wo fühlen Sie sich denn der Bühne am meisten hingezogen oder wo haben Sie sich am wohlsten gefühlt?
Na, jetzt ist es so, dass ich wahnsinnig gerne spiele. Also ich habe ziemlich viel Musical gespielt. Das kam dann wiederum durchs Landestheater Coburg. Und jetzt gibt es doch eine Mischung aus Spielen und Singen, aber halt eben nicht im Opernbereich. Also ein Heldentenor werde ich eben nie werden und Tristan oder solche Dinge sind einfach vollkommen undenkbar, aber dann in der Operette oder im Musical, also in einem bestimmten komischen Fach dann auch zu singen, das ist möglich und das tue ich heute wahnsinnig gerne. Und jetzt werde ich ja nun bald 50 und jetzt mache ich einen Fachwechsel und spiele dann eben die etwas skurrilen Großonkels und viel zu alten Cousins, die dann auch noch dick geworden sind. Also das ist ein Fach ohne Ende, damit kann man bis zu seinem 80. Lebensjahr gut durchkommen.
Okay. Was macht Ihnen jetzt konkret dann am meisten Spaß, wenn Sie alle Bereiche, die rund ums Theater gestrickt sind, eigentlich mal ausprobiert haben?
Ja, genau. Also ich möchte gerne die Vielseitigkeit behalten und moderieren und spielen. Das ist wunderbar. Das Regie führen ist momentan nicht so ein großes Thema bei mir. Das hängt aber damit zusammen, dass ich eher konventionelle Inszenierungen mache, die dann beim Publikum zwar gut ankommen, aber eben nicht so spektakulär sind, dass eben das Feuilleton irgendwie Kenntnis davon nehmen würde. Und das habe ich jetzt auch für mich so akzeptiert, dass ich sage, gut, das muss ich ja nicht machen, aber ich kann andere Dinge tun und ich kann eben jetzt auch als quasi Entertainer arbeiten und ein bisschen schreiben. Schreiben ist auch wichtig jetzt.
Also Theaterstücke schreiben Sie dann?
Genau, genau. Und wir hatten ja ein so ganz berühmtes Beispiel. Ich war mit dem Pavel Fieber oben auf der Luisenburg und im Jahre 2000 hatten wir dann als Uraufführung machen können Der Name der Rose nach Echos Bestseller. Und diese Bühnenfassung zum Beispiel, die ist von mir. Oder im darauffolgenden Jahr Schlafes Bruder. Das war ein bisschen schwieriger fürs Publikum, weil der Robert Schneider halt durchaus sperriger ist als der Echo und auch noch nicht so bekannt oder nicht so bekannt wurde. Aber da hat sich mir dann doch irgendwie eine neue Möglichkeit aufgetan, im Theater dabei zu sein, aber eben schreibend.
was für eine Gabe, wenn man so viele Facetten hat oder wenn man so viele Bereiche wirklich abdecken kann. Zum einen singen, zum anderen Schauspielern und dann auch noch schreiben. Ganz tolle Begabung, würde ich sagen. Was haben Sie für die kommende Zukunft geplant, jetzt unmittelbar?
Ja, jetzt, also bei mir geht's ab 1. Januar richtig, also ganz toll los, weil ich mache die Moderation für 22 Abende Galanacht der Operette. Die ist auch einmal, witzigerweise, in unserer Region. Und zwar gibt es Mitte Januar einen Termin in Kulmbach. Also das finde ich toll mit der Galanacht der Operette. Das geht bis Ende Februar. Dann gehe ich mit einer Operette auf Tournee. Wenn ich dann zurückkomme, habe ich einen Wiener Cocktail, den ich moderiere. Und dann kommt der Name der Rose, erstaunlicherweise bei den großen Bad Hersfelder Festspielen. Das ist natürlich fantastisch. Und eine Uraufführung von mir kommt bei den Freudenberger Burgfestspielen, ein neues Stück Kaspar Hauser, Das Leben ein Albtraum. Das Leben ein Albtraum. Ja, und also von daher gesehen freue ich mich total aufs nächste Jahr. Wegen mir könnte es gleich losgehen. Also wir können die nächsten 3 Monate überspringen.
Wow, das heißt, jetzt haben Sie erstmal Pause und halten es gar nicht aus bis Januar.
Ja, ich habe ein bisschen Pause jetzt. Ich bin auch gerade wieder an einem neuen Stoff, weil Karl May hat 100. Todestag 2012. Und da schreibe ich momentan gerade an einem Stück, also ich bin dabei zu schreiben, über Karl May und Richard Wagner. 2 verrückte Sachsen, die ich möglicherweise in der Kombination dann 2012 auf die Bühne bringen kann. Ich hoffe, dass sich jemand dafür interessiert.
Ja, klingt spannend auf jeden Fall. Sollte. Vielleicht ist ja jemand von unseren Hörern dabei und sagt, hey, Moment mal, dafür habe ich eine gute Idee oder ein Theaterbühne parat und da werden wir das aufführen. Wir machen eine ganz kurze Pause. Ich habe heute zu Gast bei mir im Studio Klaus Frankl, ein ganz spannender Mann. Ein bisschen Musik von den Bee Gees und dann geht's auch gleich weiter.
Steinach Spezial.
Ja, Warmensteiner Spezial, das klingt nach, wir haben heute jemanden zu Gast, der mit Warmensteinach ein bisschen was zu tun hat. Und zwar steht neben mir Klaus Frankel. Was hat er mit Warmensteinach zu tun? Da gibt es den Heinz-Erhardt-Abend, der aufgeführt wurde und auch nochmal aufgeführt wird. Warum Heinz-Erhardt? Was verbindet Sie mit dieser Person?
Ja, also es ist so, als Kind habe ich Heinz-Erhardt kennengelernt durch die berühmten Schwarz-Weiß-Filme. Und mein Lieblingsfilm war Drillinge an Bord. Und dadurch, dass ich ja eben mit dem Musiktheater sehr verbunden bin und war, hat mich einfach, also diese drei Figuren, die er da auf die, in den Film, im Film charakterisiert hat, vor allem der eine davon war dann eben ein Opernsänger, das hat mich unglaublich begeistert. Und ich glaube wirklich, seit Drillinge an Bord hatte ich mein Herz an ihn verloren und habe dann so mit 12, 13 bei einem Geburtstagsfest so ein Doppelalbum, damals noch Platten, geschenkt bekommen und habe dann eben die Gedichte kennengelernt und habe eben gemerkt, aha, der Heinz Erhardt ist nicht nur ein Fernseh- oder Filmkomiker, sondern er ist eben auch ein Dichter und hat seine eigenen Werke, die er wunderbar vorträgt. Und es ist eine Art von, das wird mir auch oft bestätigt von Zuhörern, eine Art von seelischer Verwandtschaft anscheinend zwischen uns. Wir haben die gleiche Art von Humor und deswegen kann ich anscheinend diese Gedichte so wunderbar vortragen, dass die Leute begeistert sind und gerne wiederkommen. Und in Warmensteinach haben wir vor einem Jahr unseren ersten Heinz-Erhardt-Abend gemacht und machen aber jetzt am 9. Oktober einen ganz neuen Abend. Also der hat überhaupt keine Wiederholung von dem, was letztes Mal war. Also wenn jetzt Zuschauer wiederkommen, hören sie ein vollkommen anderes Heinz-Erhardt-Repertoire, auch vollkommen andere Lieder, ohne irgendeine Wiederholung, weil es einfach so fantastisches Material von ihm gibt. Und es ist eine Fundgrube eigentlich ohne Ende. Man kann sicher nochmal einen ganz neuen Heinz-Erhardt-Abend machen. Und das ist jetzt unser zweiter, der heißt Noch ein Gedicht.
Noch ein Gedicht, das ist mein Stichwort. Hätten Sie denn da was parat, wenn Sie sagen, Sie können das so gut imitieren?
Ja, also ich kann eines meiner Lieblingsgedichte vortragen. Das ist eine Ritterballade. Weil ich ja auch in dieser Veranstaltung dann musikalisch-kabarettistische Dinge singe. Und da erzähle ich immer Folgendes. Es war einmal ein altes Schloss und Kunibert, so hieß der Boss. Er hatte Mägde, hatte Knechte und eine Frau. Das war das Schlechte. Ihr Mund war breit, ihr Hals war lang und es klang scheußlich, wenn sie sang. Also ungefähr so wie bei mir, ne? So. Also da zielte er mit Korn und Kimme und Wut auf sie. Das war das Schlimme. Es machte Bumm, natürlich lauter. Tief bewegt zum Himmel schaut er und spricht, das Auge voll Gewässer. Naja, vielleicht singt sie da oben besser. Und das erzähle ich zum Beispiel gerne. Oder als Wagnerianer hat mich immer fasziniert der Chor der Müllabfuhr. Auf und auf, lasst uns von Tonne zu Tonne eilen. Wir wollen dem Müll eine Abfuhr erteilen. Fand ich wunderbar. Oder ich als Kind konnte zum Beispiel überhaupt mit Bohnen und Hülsenfrüchten und so konnte ich überhaupt nichts anfangen. Gibt's auch etwas, also Heinz Erhardt hat Zitierenswertes für fast jeden Anlass. Und zwar heißt das so, es gibt Gerüchte, dass Hülsenfrüchte in Mengen genommen nicht gut bekommen. Warum denn auch? Ich finde das fein. Warum soll man nicht auch mal ein Blähboy sein? Wunderbar. Also deswegen, es ist aber, wie gesagt, jetzt ein ganz neuer Abend.
Wow, am 9. Oktober.
Am 9. Oktober um 20 Uhr im Haus des Gastes in Oberwarmensteinach.
Okay, also dafür sollten wir Werbung machen auf jeden Fall. Das scheint sich zu lohnen. Da gibt es auch noch die Helene Frucht. Die spielt an dem Abend auch mit. Singt sie, spielt sie?
Nein, sie ist die Pianistin. Die Helene Frucht, die habe ich vor ganz vielen Jahren in Bayreuth kennengelernt. Im Zusammenhang mit einem Chor. Da hat sie also den Chor begleitet. Und ich habe moderiert für einen Freund, der leider verstorbene Musiklehrer des Musischen Gymnasiums in Bayreuth, den ich seit meiner Kindheit kannte. Und die Helene Frucht ist eine ganz tolle Pianistin. Sie ist eine große Konzertpianistin, hat auch im Rahmen der Bayreuther Festspiele mit Karl Ritterbusch und solchen Leuten, James King, große Liederabende begleitet. Und ich habe das Glück, dass wir uns so gut verstehen seit vielen Jahren, dass sie immer meine musikalische Partnerin ist. Und es gibt also bei einem solchen Heinz-Erhardt-Abend eben nicht nur die Rezitationen von mir, sondern es gibt musikalisch-kabarettistische Chansons von Walter und Willi Kollo, von Friedrich Holländer, von Mischa Spoljanski, die zum Thema dazu passen. Also wenn es zum Beispiel ein Tiergedicht von Heinz Erhardt gibt, dann habe ich irgendwie eine verrückte Nummer. Mariechen hat ein Gummischwein oder irgendwie sowas, was halt in diesen Zusammenhang dann reinpasst. Sodass es immer abwechselnd ist, sprechen und aber auch Gesungenes.
Okay, und das heißt, Sie singen dann aber auch
genau
auf der Bühne.
Ja, genau, weil das muss eine Einheit sein. Der Heinz Erhardt hat ja auch selber gesungen, eher so Schlagerliedchen, aber zum Beispiel eine seiner Nummern war: Wir wollen uns wieder vertragen, 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 du darfst wieder du zu mir sagen, komm, lass uns Freunde sein. Und ganz so primitiv sind jetzt meine Nummern nicht, aber es ist immer musikalisch-kabarettistisch und das funktioniert in dem Zusammenhang gut.
Wo kann ich für diesen Abend jetzt Karten bekommen?
Verkehrsamt Warmensteinach. Also entweder über eben E-Mail oder über Fax oder dort anrufen. Jetzt weiß ich momentan leider die Telefonnummer nicht auswendig. Aber das Verkehrsamt in Warmensteinach verkauft die Tickets sehr günstig im Vorverkauf. Und man kann aber auch eine Stunde vor Vorstellungsbeginn dann um 19 Uhr im Haus des Gastes in Oberwarmensteinach ankommen und wird garantiert noch Tickets kriegen, weil der Saal ist Gott sei Dank sehr groß.
Okay, das heißt, Sie rechnen nicht zwingend mit ausverkauften Saal?
Doch schon. Also letztes Mal waren 170 Stühle gestellt und 170 Leute waren da. Das war natürlich super toll. Jetzt kann es sein, dass noch mehr kommen. Na, dann rutscht mir eben alle ein bisschen enger zusammen. Also weggeschickt wird garantiert keiner.
Okay, und jetzt haben Sie gesagt, dass Sie für nächstes Jahr noch was hier aus der Region, Thema Jean-Paul, planen?
Ja, genau. Also ich habe mich sehr intensiv in der Wunsiedlerzeit mit Jean-Paul beschäftigt und habe eine Komödie geschrieben, basierend auf einem Roman von Jean-Paul, Dr. Katzenbergers Badereise. Und ich hoffe also für 2013, für das berühmte Jean-Paul-Jahr, dann 250. Geburtstag, jemanden zu finden in unserer Region, der eben sagt, ja, das wäre doch ein ganz tolles Ding, wenn wir unsere eigene Jean-Paul-Komödie uraufführen würden. Und dann kann ich nur sagen, also ich bin vorbereitet, ich habe einen Teil in der Schublade liegen und ich hoffe, dass das irgendjemanden interessieren wird und dass wir überhaupt ganz viele Jean-Paul-Aktivitäten kriegen werden im ganzen Fichtelgebirgsraum, weil der arme Jean-Paul, ne, der geht immer parallel mit Richard Wagner. Und 2013 ist 200. Geburtstag von Wagner, aber es ist auch 250. Geburtstag von Jean-Paul. Und da muss man jetzt schon anfangen, immer ein bisschen zu drücken und zu sagen, bitte vergessen wir unseren Jean-Paul nicht. Wir müssen unbedingt für den was tun und das ist wichtig.
Ja, das denke ich auch. Es war ja auch eine kulturelle Größe auf jeden Fall in der Region. Und liebe Bürgermeister, hört zu, macht was draus. Der Herr
genau.
Frankl hat was in der Schublade.
So ist es. Und ich meine, Jean-Paul war jetzt nun auch noch ein großer Bierkenner und Biertrinker. Also ich meine, alleine die Kombination von fränkischem Bier und fränkischer Gemütlichkeit und Jean-Paul, da muss ich was herstellen lassen. Also rechne ich ganz fest damit.
Ja, weil wir hoffen, dass Sie ordentliche Anrufe bekommen. Vielen Dank, Herr Klaus Frankl, dass Sie heute bei uns zu Gast im Studio waren. Ich wünsche Ihnen sehr, sehr viel Erfolg bei Ihrem Heinz-Erhardt-Abend und Dankeschön.
Ich bedanke mich von ganzem Herzen. Vielen, vielen Dank.
Und wir machen jetzt wieder ein bisschen Musik. Die kommt natürlich auch aus deutschen Landen. Mendocino von Michael Holm. Viel Spaß.
Der Straße nach San Fernando, da stand ein Mädchen wartend in der heißen Sonne. Ich hielt an und fragte, wohin. Sie sagte, bitte nimm mich mit nach Mendocino. Ich sah ihre Lippen, ich sah ihre Augen, die Haare Spangen. Sie sagte, sie will mich gern wiedersehen, doch dann vergaß ich leider ihren Namen. Mendocino, Mendocino, ich fahre jeden Tag nach Mendocino. An jeder Tür klopf ich an, doch keiner kennt mein Girl in Mendocino. Yeah.
Radio Ochsenkopf, Ihre Sonne bei trübem Regenwetter.
Ja, trübes Regenwetter, das ist ja wohl dann mal mein Stichwort. Noch ist der Sommer natürlich laut Kalender ja noch gar nicht vorbei und noch, das heißt es also, haben wir auch genügend Zeit, bevor der Schnee kommt, um uns die Natur draußen noch ein bisschen genauer anzuschauen. Wo kann man das machen? Am besten einfach auf dem Entdeckerpfad in Mehlmeisel. Warum sich ein Besuch dort jederzeit lohnt, das berichtet uns jetzt der Leiter des Waldhauses Mehlmeisel, Ronald Ledermüller.
Das Waldhaus Mehlmeisel ist nicht nur der Platz für Entdecker und informationshungrig. Nein, es lädt natürlich auch ein, sich den Wald einmal genauer anzuschauen. Förster Ronald Ledermüller, der Leiter des Waldhauses Mehlmeisel, führt Besucher gerne einmal persönlich auf dem Entdeckerpfad durch den Wald. So kann man alle seine Sinne testen und natürlich auch prüfen, ob das Gehör in der Lauschhütte die Vögel zwitschern hört.
Was uns viele Tiere voraus haben, uns Menschen, ist, dass ihre Sinne viel, viel besser funktionieren als unsere.
Und wer wissen will, wie schwierig Waldarbeit früher war, kann dies natürlich auch gleich selbst testen.
Jetzt könnt ihr aber ausprobieren, wie Waldarbeit vor vielen, vielen Jahren funktioniert hat. In den früheren Jahrhunderten gab es ja noch keine Motorsägen oder große Maschinen, mit denen man das Holz bearbeiten und aus dem Wald holen konnte.
Außerdem kann man am Entdeckerpfad erleben, wie Bienen arbeiten, wie das Recycling im Wald funktioniert und auf welche Weise die Rohstoffe Holz und natürlich auch die Gesteine wichtig für den Menschen sind.
Hier an der Station Rohstoff Holz früher und heute möchten wir euch zeigen, wie der Wald wächst und wie wir vor allem seine energetischen oder seine Vorteile als nachwachsender Rohstoff nutzen können.
Vom Klausenturm aus hat man übrigens eine tolle Aussicht auf Mehlmeisel und seine Umgebung. Natürlich auch auf den Ochsenkopf und den Schneeberg. Und man kann beim Hinaufsteigen auch lernen, in welcher Höhe die Vögel ihre Nester bauen.
Dort könnt ihr in verschiedenen Höhen Tafeln sehen, welche Tiere in welcher Höhe normalerweise im Baum leben. Der Auerhahn, der Habicht und das Eichkätzchen.
Und wer möchte, kann am Ende bei großen Tiergehegen Rothirsche und Wildschweine füttern.
Sie sind so scheu, dass man sie normalerweise nicht zu Gesicht bekommt. Deswegen habt ihr hier im Waldhaus die einmalige Chance, euch in Ruhe Hirsche und Wildschweine anzuschauen.
Und ein Besuch des Waldhauses Mehlmeisel sollte man sich natürlich auch nicht entgehen lassen. Das Waldhaus Mehlmeisel, eben der Platz für Entdecker.
Just had to say, I'm proud of you. Could you sit for a while? shook his head and he said with a smile, what I'm feeling like, Dad, is to borrow the car keys. See you later, can I have them, please? And the cat's in the cradle and the silver spoon. Little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know when. We'll get together then. You know we'll have a good time then.
So, wir haben es eben ja auch schon mal gehört, in der nächsten Zeit bei den ganzen Beiträgen, die wir heute hatten und bei dem Interview, es gibt sehr viel zu erleben in der nächsten Zeit in der Region Ochsenkopf, zum Beispiel eben am 9. Oktober den Heinz-Erhardt-Abend. Aber für all jene Personen und Zuhörer, die bis jetzt immer noch nicht wissen, was sie in den nächsten Wochen mit ihrer Zeit anfangen sollen, wenn es draußen so ein bisschen knatschig und matschig wird, hat Andreas Munder jetzt, der Geschäftsführer der Tourismus und Marketing GmbH Ochsenkopf, die Veranstaltungshinweise der kommenden Wochen für Sie zusammengetragen und natürlich jetzt sofort parat.
Erlebnisregion Ochsenkopf. Tausend und eine Möglichkeit.
Also heute sitzen wir mal nicht im Büro, sondern wunderschön am Fichtelsee auf den neu erstellten Bänken nahe am Waldhotel mit seiner wunderschönen Terrasse. Und ich möchte einfach mal den Veranstaltungsherbst einfach mal einläuten, rein in den Herbst. Und es passierte so einiges. Und es erwartet uns vor allem ein stimmungsgeladenes Programm mit viel Kultur und Tradition. Da haben wir einmal den Freitag am 17.09. um 20 Uhr. Wir haben sie als ihr heilt entlassen. Da gastiert der Jahressommer der Fränkischen Schweiz bei uns. Ein Programm über Otto Reuter. Otto Reuter gilt heute noch als einer der unvergesslichen, ganz großen der Kleinkunstbühne, der kleine Dicke, wie man ihn liebevoll nannte. Und im stets vergnüglicher Tonfall werden menschliche Torheiten und Misslichkeiten geschildert, die das Publikum damals wie heute einfach ergötzen. Wer ist dabei? Der Jan Burdenski findet in Warmensteinach am 17.09.2000 im Haus des Gastes statt. Dann natürlich ganz groß das 31. Fichtelberger Oktoberfest. Mit großem Aufwand wird natürlich jedes Jahr diese Veranstaltung organisiert von der Freiwilligen Feuerwehr Fichtelberg und der Bieranstich ist am Freitagabend um 18 Uhr. Am darauffolgenden Tag ab 20 Uhr findet im Haus des Gastes in Oberwarmensteinach ein Konzert statt mit Musica Vocalis, einem Chor aus Bayreuth, der eben in Klavierbegleitung ein wunderschönes Konzert dort gibt. An diesem Wochenende beginnt am Sonntag, den 26.09. bis einschließlich Montag, 27.09. auch die Bischofsgrüne Kirchweih. Da sind ja Stände entlang der Hauptstraße aufgebaut und immer beliebt. Alles für den Hausgebrauch, die Gewürzstände und natürlich die vielen kulinarischen Genüsse, die es in den beiden Tagen gibt. Und darüber hinaus spielt sich natürlich auch sehr viel in den Gasthäusern ab. Auf historischen Bergbauspuren zwischen Ochsenkopf und Schneeberg lädt der FGV zu einer Wanderung am Tag der Deutschen Einheit ein. Beginn ist um 13 Uhr und Treffpunkt ist am Rathaus in Bischofsgrün. Das wird in Zusammenarbeit mit dem Fichtelbergsverein Bayreuth durchgeführt. Und der Oktober, wie wir wissen, steht ja ganz im Zeichen von Humor und Kabarett. Und hier geht's los am Samstag, den 9.10. um 20 Uhr. Noch ein Gedicht, ein brandneuer Heinz-Erhardt-Abend. Und wir wissen es vom letzten Jahr, ein tolles Ereignis. Und wieder ist dabei der Klaus Frankl und die Helene Frucht. Es findet im Haus des Gastes in Oberwarmensteinach, wie gesagt, am Samstag, 9.10. 20 Uhr. Sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Und es sind bei beiden Jahren natürlich nicht alle Feste, die bei uns stattfinden, genannt. Ein kleiner Blick in unsere Homepage, Erlebnis-Ochsenkopf unter Veranstaltungen oder einfach den aktuellen Sommerveranstaltungskalender bei uns anfordern. Da steht alles dabei. Vielen Dank.
So, leider, leider, leider sind wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung heute angekommen. Das war sie, die 19. Sendung von Radio Ochsenkopf. Ab morgen Vormittag steht die ganze Sendung und die Beiträge dann wie gewohnt zum Nachhören, Downloaden und Kommentieren auf der Seite www.radio-ochsenkopf.de bereit. Und wenn Sie irgendwelche Termine haben, die Sie nochmal nachschauen möchten, können Sie das auf dieser Internetseite ebenfalls tun. Wenn Sie Wünsche haben, Anregungen oder auch mal Kritik, freuen wir uns natürlich sehr darüber. Wenn Sie eben etwas haben, was Ihnen auf der Seele brennt, dann schicken Sie uns einfach eine E-Mail an redaktion@radio-ochsenkopf.de. Und wenn Sie meinen, Sie haben ein spannendes Thema, über das wir einfach mal berichten sollten, sei es Ihr Verein oder vielleicht ein extravagantes Museum oder eine Veranstaltung, dann können Sie uns ebenfalls eine E-Mail schreiben an redaktion@radio-ochsenkopf.de. Dann habe ich noch einzuladen für die nächste Radio Ochsenkopf-Sendung. Den Termin sollten Sie sich auf jeden Fall vormerken. Das ist der 12. Oktober, natürlich wieder ein Dienstag. Und diese Sendung wird eine ganz besondere sein, denn Sie können live dabei zuschauen, wie unser Moderator die Sendung fährt. Und die ganze Veranstaltung findet live auf der Plänelalm statt. Das heißt, kommen Sie her zur Alm und schauen Sie sich die Sendung an oder Sie hören wie gewohnt im Internet einfach zu, wie Sie mögen. Auf jeden Fall 12. Oktober sollten Sie sich vormerken. Das heißt, ich bin am Ende unserer Stunde angekommen. Machen Sie es gut, bleiben Sie mir gesund, freuen Sie sich auf die nächste Sendung und ich verabschiede mich mit einem Song von Christina Aguilera, The Voice Within. Ich bin Christina Tonak und ich wünsche Ihnen nur das Beste.
Young girl, don't cry, I'll be right here when your world starts to fall. Young girl, it's alright, your tears will dry, you'll soon be free to fly. Safe inside your room, you tend to dream of a place where nothing's harder than it seems. No one ever wants or bothers to explain of the heartache life can bring and what it means when there's no one knows.
Radio Ochsenkopf ist eine Produktion der AKM GmbH und Co. KG, Agentur für Kommunikation und Marketing, im Auftrag der Tourismus und Marketing GmbH Ochsenkopf. Vertreten durch Geschäftsführer Andreas Munder. Redaktion und Programmleitung durch AKM. Vertreten durch Matthias Fischer.